Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Brunch von Insat Moin bei Games Croissants und Liebe in Episode 3654 am 9. November 2025. Bei mir am Frühstückstisch sitzt der Gründer, der Mann, der Mann mit dem Schießeisen in der Hand, Manu.
Guten Morgen. Ja, nenn mich doch gleich alt. Verstehe schon. Schießeisen klingt schon so nach Wilder Westen.
erfahren.
Der Mann mit dem Schießeisen und dem silbernen Bart.
Wie ist es dir gegangen? Ich glaube, die Leute haben seit der Spielmesse nicht mehr von dir gehört hier beim Brunch.
Im Brunch zumindest, ja, das stimmt. Sehr gut, Spielmesse war anstrengend, aber auch sehr schön, die Brettspielmesse, da stand ich ja sehr, sehr aktiv auf der Bühne, da könnt ihr übrigens nachgucken, inzwischen auf YouTube sind die ganzen Talks auch einzeln abrufbar, falls ihr da euch für ein oder ein anderes Thema interessiert. Ich habe natürlich ein paar schöne Brettspiele jetzt seitdem auch mitgenommen, war aber auch schon wieder im Videospiel-Business unterwegs, also so ist ja nicht. Und ja, freue mich sehr, endlich mal wieder brunchen zu können hier mit euch. Ein Blick auf die Folgen der letzten Woche, da war ich nicht dabei. Da sind aber auch zwei Spiele dabei, die jetzt nicht so mein Metier sind. Zu einem Ninja Gaiden 4 mit Björn und Speckobst, also Professor Dr. Speckobst, so viel Zeit muss sein. Micha und Björn nerden komplett ab über Ninja Gaiden 4. So gar nicht meine Serie, weiß auch nicht warum. Aber noch
vielleicht,
eher als
weil du sie falsch aussprichst, Manu. Vielleicht kriege ich dich irgendwann dahin, Gaiden. Dass du Gaiden sagst.
Ninja Gaiden, ja, okay, natürlich. Und Pokémon.
Pokémon!
Legenden Z bis A mit dem wunderbaren Wirt und dir. Genau. Du hast dir ja nochmal gesagt, na gut, dann nehme ich halt das Opfer auf mich und schaue mir das neue Pokémon an. Ist ja nicht so, als würdest du Pokémon nicht mögen, aber eben. Auf Pokémon Legenden mit den nicht vorhandenen Vorschusslorbeeren, die dieses Spiel geschrien hat. Also ja, ich bin hässlich, aber ich will trotzdem ein gutes Pokémon-Spiel sein. Hat mich sehr unterhalten auf meiner Zugfahrt gestern, der Cast, weil ihr es schön auseinandernehmt, aber trotzdem klarstellt, warum es halt trotzdem Spaß machen kann.
Ja, richtig. Da ist spielerisch durchaus was da. Umso trauriger sind die Rahmenbedingungen für Pokémon und die finanziellen Mittel, die vielleicht von Game Freak da gegeben werden, von der Pokémon Company. Aber darauf genau gehen wir in diesem Cast im Detail ein und schauen auch ein wenig in die Zukunft und ob es da Hoffnung gibt. So, und bevor wir jetzt zu unseren Spielen kommen, wir reden heute, ja, ich verrate diesmal noch nicht, worüber wir reden.
Vielleicht hört ihr es.
Genau, vielleicht hört ihr es ja. Ab in die Einsatzzentrale zur Vorbesprechung. Die Musik des Morgens.
Super.
Manu, du hast ein sehr, sehr altes Spiel mitgebracht. 30 Jahre, wenn der Titel des Spiels stimmt. Und hier in unserem Dokument steht es sehr merkwürdig für mich beschrieben. Deswegen musst du erstmal aufklären. Wieso steht da G'AIM'E? Da habe ich erst überlegt, ist das Französisch? J'aime. Time Crisis. Oder was?
Sieht so ein bisschen aus wie Shatam.
Ja, genau.
Genau, also Game heißt dieses Ding, was ich heute mitgebracht habe. Das ist eine neue Lightgun. Und Game mit Apostroph A-I-M, weil Aim natürlich auch das englische Wort für Zielen ist. Also Game ausgesprochen, aber mit Aim geschrieben. Die Japaner stehen ja so auf so Wortspiele und Wortkonstrukte.
Aus Japan?
Genau, das ist aus Japan, ein Kickstarter. Wie ist der Umrechnungskurs von Yen?
57 bis 64 Cent, die 100 Yen.
Okay, dann sind
so fast ein bisschen mehr als die Hälfte.
Moment, lass mal kurz gucken. Also die haben 175 Millionen Yen zusammen gekriegt. Das sind fast 1 Million Euro dann in Yen wahrscheinlich, gell? Umgerechnet. Ja, haut hin. 900.000. Also die haben einen großen Kickstarter gestartet, um die Lightgun zurückzubringen zum Jubiläum von Time Crisis. Also Time Crisis kennt ihr vielleicht aus den Arcades, wenn ihr irgendwie in London oder so auch schon unterwegs wart. Vielleicht auch aus der Neuzeit. Bei uns gab es die Arcades ja nicht so richtig in Deutschland. Schlimm. Aber kennt ihr sicherlich aus dem Spanien- oder Italien-Urlaub. Dieses wunderbare Spiel mit dem Pedal, wo man dann immer in Deckung gegangen ist und mit dem Pedal aus der Deckung raus ist, um dann mit dieser Lightgun auf die Monitore zu schießen. Das ist so ein Paket, also die haben gesagt, wir wollen, auf der Gamescom habe ich die kennengelernt, da haben die das nämlich vorgestellt, da war der Kickstarter live, inzwischen ist es jetzt ausgeliefert worden. Die haben sich überlegt, wie kriegen wir denn diese Lightgun-Mechaniken zurück? Also ihr erinnert euch, beim NES gab es ja auch Duck Hunt und solche Geschichten, da konnte man diese
Nintendo Zapper.
Genau, da konnte man diese Lightguns eben auch zu Hause dann spielen, weil die ja mit so einer Lichtsensortechnik gearbeitet haben, die auf Röhrenfernsehern halt funktioniert, mit dem Reflektieren und so weiter, braucht man ja nicht ins Detail gehen, aber auf jeden Fall ist klar, moderner TV, Flachbildschirme strahlen ja nicht mehr, das heißt, da hat es nicht mehr funktioniert, diese Technologie, und die haben sich überlegt, wie können wir das denn jetzt auch auf modernen OLED und TFTs und so hinkriegen, und dann haben die halt einfach eine kleine Kamera vorne eingebaut, die einfach abfotografiert, was auf deinem Screen gerade ist, und natürlich mit Algorithmen, mit Pseudo-KI, was auch immer da drin steckt. Auf jeden Fall haben die halt eine Technologie dann eben geschrieben, eine Software, um dann das fotografierte Bild dann halt in Relation zu setzen, dass halt klar ist und prozessiert werden kann, wo du gerade hingezielt hast. Klingt eigentlich gar nicht so technisch anspruchsvoll, aber muss man natürlich extra dafür entwickeln. Die alten Lightguns gehen halt einfach nicht mehr. Mhm. Und dann haben sie es gekoppelt und haben sich halt die Lizenzen geholt für Time Crisis, Point Blank, Point Blank, und Steel Gunner 1 und Steel Gunner 2. Und haben sich gedacht, diese vier Spiele packen sie in ein kleines Paket und machen das halt als so eine Mini-Retro-Konsole, wie man sie halt jetzt auch von Nintendo und so gehabt hat oder die PlayStation. Also so ein Plug-and-Play-Ding. Das heißt, du kriegst einfach, wenn du dieses Paket kaufst, ganz verschiedene Pakete kaufen mit einer Gun, mit zwei Guns und mit Fußpedal, ganz verschiedene Größen auswählen. Aber immer dabei ist diese Mini-Konsole. Ist wirklich nur eine kleine schwarze Box. Die sieht jetzt nicht irgendwie aus wie einen kleinen Arcade-Schrank. Das hätte ich noch schön gefunden.
Sieht aus wie der Steam Link.
Damals. Ja, genau.
Ungefähr die Größe.
Wirklich so ein kleiner Handteller großer Mini-Konsole. Steckst du an Strom, steckst du an dein HDMI-Port und dann steckst du vorne einfach die ein oder die zwei Lightguns ein. Also kannst auch Co-op quasi spielen. Hast aber leider also nur zwei Ports. Ja, die sind Kabel. Das sind Kabeldinger.
Okay.
Genau. Sind nicht Funk oder so. Also du steckst die Gun ein und dein Fußpedal, wenn du alleine spielst, wenn du die Fußpedal-Version gekauft hast oder eben für den Co-op in zwei. Aber du kannst nicht beides machen. Also es gibt nicht eine Version mit zwei Guns und zwei Pedalen und vier Ports vorne. Mhm. Das haben sie dann doch nicht gemacht.
Ja. An den Pistolen sind ja mehrere Knöpfe. Dann kann man für das Fußpedal einen der Knöpfe an der Lightgun nehmen, die ja absolut dem, wie hieß das Ding, nicht Negicon, das war ja der Racing-Controller, Guncon von Namco hieß die Knarre damals, die auch zu diesen Spielen ja rauskam und fast als offizielles Peripheriegerät damals für die PlayStation gegolten hat. Die hatten wirklich viele. Ich habe auch noch eine rumliegen in schönem PlayStation-Grau.
Ja, die gibt es dann in zwei Ausführungen, je nachdem, welche Version du kaufst. Entweder halt in schwarz oder in diesem wunderschönen Babyblau mit orangenen.
Japan only, ne?
Genau. Und ich habe jetzt diese hellblaue mit diesen orangenen Akzenten. Und da hast du halt einen Button für Coin-Einwurf. Du hast, wie gesagt, A- und B-Button, je nachdem, für welches Spiel. Du hast einen Trigger. Und du hast noch so einen Menü-Button, mit dem du dann halt einfach Pause und in die Einstellungen kommst. Das ist ja natürlich eine Emulation. Das heißt, du hast dort auch diese Sachen. Du kannst Schwierigkeitsgrad einstellen. Also ich weiß nicht, was sie jetzt da genau drauf haben. Das ist ja keine echte Konsole. Das ist natürlich irgendein ROM, was da läuft wahrscheinlich, vermute ich mal. Das heißt, du hast halt wie bei diesen Mini-Konsolen so ein Startmenü-Auswahl, wo du dann die Gun kalibrieren kannst, indem du halt einfach auf so Zielscheiben zielst. Und wählst dann dein Spiel aus und kannst halt da auch nochmal den Schwierigkeitsgrad auswählen. Und was halt richtig geil ist, die haben sogar ein Recoil. Also die haben so ein Force-Feedback drin. Also das ist richtig cool, dass du halt wirklich beim Trigger so je nachdem, welches Spiel du hast, dann halt auch unterschiedliche so ein, wie sagt man Recoil auf Deutsch? Rückschlag.
Rückstoß.
Ja, so, da ist so ein leichten Rückstoß-Feedback. Das finde ich richtig cool. Dadurch ist natürlich geil, dass die verkabelt sind, dass du halt darüber den Strom kriegst und nicht irgendwie Batterien oder so auswechseln musst. Mhm. Ja, und das macht Spaß. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Diese Spiele sind natürlich sehr basic. Also Time Crisis, mehr als ein Moorhuhn ist es ja eigentlich nicht.
Ja, du hast noch das Deckungsfeature dazu, genau. Halt, ne? Und die immer schwerer werdenden Gegner. Man lernt dieses Spiel ja auswendig, es ist ein Arcade-Game.
Spielst du 15 bis 20 Minuten halt durch, wenn du gut bist. Also ich habe es jetzt für den gestrigen Run habe ich eine halbe Stunde gebraucht mit ein paar Retries. Was halt schön ist, du kannst es halt endlich mal durchspielen. An den Arcades früher in Italien war ich natürlich zu geizig, um dann da immer mehr Münzen reinzuwerfen, um das dann richtig auswendig zu lernen. Und das jetzt einfach mal in Ruhe, ohne Geldbeutelheulerei und ohne die Eltern anzubetteln, durchspielen zu können, ist schon lustig. Also endlich habe ich Time Crisis auch mal durchgespielt.
Mhm. Und hatte ich das Ende mitgerissen emotional?
Ja, Wahnsinn. Das ist schon, also die Spiele 30 Jahre ist natürlich schon eine Ansage. Ich meine, Time Crisis war ja immer schon so ein Haut drauf, 80er One-Liner, Action-Movie Verschnitt mit.
Ja, so wie stirb langsam zum Mitspielen.
Genau, cooler Dude in Lederjacke, der gegen die Bösewichte geht und natürlich die Damsel in Distress rettet mit einstürzenden Neubauten und witzigen Bösewichten, die natürlich so richtig schön böse sind. Aber es hat halt diesen 80s-Charme absolut durch und durch. Und das Geballer macht halt irgendwie immer Spaß. Also es ist schon ein witziges, unterhaltsames, super einfaches Spielprinzip. Und halt mit so einer Knarre in der Hand auf Dinge zu zielen, macht schon mehr Spaß, als jetzt so ein Ding in einer Retro-Konsole mit dem Gamepad oder so zu spielen. Das funktioniert ja eigentlich nicht so richtig. Also das ist schon lustig. Ich habe es halt als Muster jetzt angefordert, weil wie gesagt, wir hatten mit IGN die auf der Gamescom so als kleines Interview und dann haben sie uns erklärt, wie diese Technik geht. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich es dann zum Release irgendwie mir anschauen will. Und ich so, ja klar, schick drüber. Gekauft hätte ich es mir jetzt, glaube ich, nicht. Dazu bin ich zu wenig Retro-Fan. Und dazu ist mir die Sammlung auch ein bisschen zu klein. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass da ein paar mehr noch von diesen Spielen drauf sind, weil da gab es ja irre viel. Also Time Crisis, wie gesagt, spielt es halt in einer halben Stunde durch. Ich habe jetzt nicht den großen Anspruch, das perfektionieren oder irgendwie 100 Mal durchzuspielen. Aber es ist jetzt halt so ein netter Gag, wenn halt jetzt mal irgendwie Kumpels vorbeikommen, dann einfach eine Runde
Time Crisis spielen. Aber du hast nur eine Knarre.
Nee, ich hab die zwei Knarren-Versionen gekriegt. Point Blank, um das noch kurz abzurunden, ist eine furchtbar schlecht gealterte Minispielsammlung.
Findest du?
Ja, also die sieht halt einfach ultra hässlich aus. Also die Grundidee finde ich cool. Das ist einfach so ein bisschen WarioWare mit Gun. Genau. Das ist eigentlich super lustig, weil du hast halt lauter verschiedene Disziplinen. Du sagst dann, okay, ich möchte jetzt hier Beginner-Level, Advanced-Level, wie auch immer. Dann kriegst du 16 zufällige Minispiele reingeschmissen. Mal musst du irgendwie Flaschen abschießen, mal musst du Wilhelm Tell-mäßig Äpfel von Birne von Leuten schießen. Dann hast du irgendwie da so Zielscheibengeschichten und dann halt so ein ultra schlechtes, du läufst durch einen Hotelflur und dann kommen so Pappkameraden-Schilder reingefahren. Es hat einen unglaublich coolen Humor, weil es halt dieses sich selbst nicht so ernst nimmt und WarioWare-Style ist, aber es ist halt unfassbar pixelig, hässlich. Es ist einfach hässlich. Und auch nicht.
Du bist doch nicht alt, Manu.
Und halt,
wenn du alt wärst, würdest du das wertschätzen und genießen. Ich liebe Point Blank, gerade den zweiten Teil. Ist der da auch mit bei?
Nein, leider nicht. Also, das ist halt schade.
Das ist schade. Ja, mein Gott, wieso haben sie nicht den. Auch Time Crisis 2 ist besser als der erste.
Ja, Teil. Warum haben die denn so wenig da drauf? Also, ich meine, klar, Lizenzen kosten was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Point Blank 2 so eine teure Lizenz war, wenn man den ersten schon da drauf hat. Und das Ding ist ja fix. Also, weißt du, es ist jetzt auch nicht so, dass man da wahrscheinlich groß Updates für bekommt, für dieses Teil. Das finde ich halt schade.
Ja, da kann man also auch nicht upgraden, ne? Also das ist ja wirklich mega blöd.
Ich meine, man könnte es sicherlich, ich meine, da ist ja sicherlich einfach nur ein kleiner Chip drauf, wo man Sachen drauf spielen könnte. Also ich habe jetzt aber nichts dazu gefunden, dass die da neue Spiele nachliefern, aber theoretisch drauf spielen könnte man das ja schon. Muss man auch mal gucken. Ich kann mal gucken, vielleicht gibt es irgendwelche.
USB-C, per Strom und Daten oder wie verbindet sich das? Hat das irgendwie noch so einen Port, dass man es mit PC verbinden kann?
Gute Frage. Also ich meine, es ist halt einfach ein USB-C-Kabel per Strom. Ich weiß nicht, ob das auch ein Datenzugang ist. Aber das müsste ich mal rausfinden. Vielleicht kann man das ja auch homebrewen und dann irgendwie andere Ballerspiele noch draufpacken.
Das wird bestimmt in deren Interesse sein, ja, dass es gehomebrewt wird. Aber sag mal
ganz kurz noch, hier, ja? Point Blank, also schade, dass da nicht die Nachfolger drauf ist. Das ist vor allem auch deswegen schlecht, weil es halt so ein 4:3-Spiel ist. Mhm. Und es ist dann irgendwie leicht abgeschnitten unten auf dem Bildschirm. Also das ist irgendwie nicht ganz sauber umgesetzt. Da, wo Insert Coin steht, ist dann so halb abgeschnitten. Da müsste ich in den Optionen mal gucken, ob man das irgendwie runter.
Weil
sie
das Vollbild haben wollten beim Integer-Scale wahrscheinlich und dann passt das halt nicht ganz drauf. Ja. Ja.
Also das ist ein bisschen schade. Und Steel Gunner 1 und Steel Gunner 2 sind, ich habe mir die Arcade-Box nochmal angeschaut, das waren halt so Maschinengewehr-Teile, was jetzt dann, es funktioniert mit dieser Gun auch, du hältst es halt einfach gedrückt und hast dieses Steel Gunner 1 und Steel Gunner 2, ich finde, die sind schon auch lustig, weil die halt so eine sehr viel schnellere Geschwindigkeit haben als Time Crisis, wo du ja sehr langsam und immer in Deckung bist und gucken musst, wann hören die Schüsse auf. Und Steel Gunner ist halt so ein Guns Blazing All In. So, ja. Das finde ich schon lustig. Und ich finde so UFO 50-mäßig der Sprung witzig, wenn du halt Steel Gunner 1 spielst und dann Steel Gunner 2 und du siehst halt, wie sich dieses Spiel so ein bisschen weiterentwickelt hat. Das finde ich halt nett, so aus einer Retro-Perspektive. Bei Steel Gunner 2 hast du auf einmal dauerhaft wilde Kamerafahrten und du hast so viel mehr Nebeneffekte. Also die Stadt geht viel mehr kaputt, weißt du? Wenn du Schilder anschießt, dann drehen die sich, die Schaufenster hinten gehen nicht nur kaputt, sondern die Schaufensterpuppen innen drin fallen auch um und die Roboter zerteilt's in die Hälfte und dann spritzt so ein bisschen Blut raus. Also da merkt man so richtig so, okay, wie können wir da nochmal eins draufsetzen? Aber mir fehlen halt so ein paar Klassiker wie Time Crisis 2, wie gesagt, hätte ich jetzt auch geil gefunden, gerade wenn es jetzt halt der große Aufhänger ist, Time Crisis 30. Jubiläum, dann hätte ich den zweiten schon auch noch gern damit drauf gehabt. Und ich hätte auch gern so andere Spiele gehabt, wie Terminator oder so.
Ja. Ja, schade, dass sie da irgendwie noch, oder mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kann man ja was draufspielen und updaten. Es ist ja eh merkwürdig, wenn du die Basic-Version kaufst, kriegst du ja halt nur Time Crisis. Mhm. Das heißt, das ist dann schon eine limitierte Box und ein Upgrade-Path, wenn man dann irgendwie sagt, okay, das ist jetzt richtig gut, jetzt will ich auch noch die anderen Spiele haben, dann willst du ja nicht die Hardware nochmal kaufen mit dem Premium oder Ultimate-Pad.
Ja. Also auf der Kickstarter steht Installing Software, Additional Games is not supported for all packages. Also da haben sie wahrscheinlich offiziell hinschreiben müssen wegen Lizenzen und so. Mal gucken. Ja.
Ach ja, und regional ist das Ganze ja auch noch vielleicht limitiert. Time Crisis ist, soweit ich weiß, in Deutschland ja auch in der PAL-Version erschienen, die dann auch langsamer lief, also ein bisschen anders. Weißt du, hast du jetzt nur die PAL-Version da drauf?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt PAL ist, weil das brauchst du ja heutzutage nicht mehr. Also ich hatte jetzt die Version, wo auch das Netzteil mit dabei war, das gibt's auch ohne. Und da waren dann halt Stecker für Korea, Europa, England, also verschiedene Steckeradapter drin. Also du kannst es jetzt auch ganz normal in Deutschland kaufen und kannst dann halt mit der selber ein Netzteil dran machen, aber du musst nicht irgendwie PAL-Settings oder solche Geschichten einstellen. Ja. Du hast aber auch nicht, wie bei anderen Emulatoren, auch nicht die Möglichkeit, da hin und her zu wechseln.
Die Global English-Version oder Japanese, das sind die beiden Sachen, die getrennt sind. Ja, sehr interessant. Ich finde ja allgemein dieses Lightgun-Genre, seitdem ich Erstkontakt hatte, tatsächlich mit Point Blank 2 damals bei der PlayStation von meinem Bruder, habe ich das immer wieder mir angeguckt und leider war die Technik dann so schnell weg vom Fenster. Also gerade als es für mich relevant geworden wäre, da kamen dann halt die ersten LCD-Fernseher und dann war das so extrem müßig. Und die Wii hat das ja nochmal versucht mit der Lightbar, die man oben oder unten vom Fernseher halt aufstellen konnte. Und dann, das ging schon irgendwie mit Links Crossbow-Training. Das war okay, aber überhaupt nicht das Gleiche. Das hatte immer so minimalen Lag und allgemein LCD-Fernseher haben ja schon Lag, wie sie dann das Zielkreuz überhaupt darstellen. Gerade zu der Zeit waren die Fernseher noch nicht so weit. Wäre jetzt mit dem OLED wahrscheinlich ein bisschen besser. Dann gab es die PlayStation Move-Variante von Sony, wo die Kamera deinen Ball getrackt hat.
Auch stimmt, die Eistüten, die habe ich ja voll vergessen.
Das hat auch so semi gut funktioniert.
Also aber in VR hat es gut funktioniert. Also das hat richtig gut funktioniert. Diese Eistüten, dann ich habe diese Knarre noch hier rumliegen, dieses Maschinengewehr von Sony, dieses weiße, mit den Eistüten rein und dann in PSVR. Das hat hervorragend funktioniert, weil du dann halt einfach wirklich dieses Gefühl hattest, ich habe diese Gun. Ist ja nicht wirklich ein Lightgun, ist mir schon klar, aber du hattest halt dieses Gewicht in der Hand auch und hast nicht einfach nur mit den Eistüten so getan, als wäre es eine Pistole.
Ja. Also es gab schon schöne Experimente, weil man, glaube ich, immer, die Leute, die das entwickelt haben, werden einfach auch diese ursprünglichen Erfahrungen gehabt haben und dann ist das irgendwie in die DNA reingebrannt, des Spielerseins nachfolgend. Und ich habe das auch immer gewollt, aber nichts kam mehr an diese absolut direkten, großer Röhrenfernseher und ich baller halt wie in der Arcade selber drauf,
Technik. Also das ist wirklich das nächste Gefühl an Arcade. Ich war jetzt mit meinem Sohn erst in London, da haben wir dann auch eben Time Crisis gespielt. Das ist wirklich eine 1:1 Umsetzung, so gut wie es halt geht, dass du halt nicht, also der Vorteil ist, du hast nicht irgendeinen schmierigen Controller, wo du danach unbedingt deine Hände waschen musst. Das ist der große Vorteil jetzt.
Das ist aber auch so ein englisches Problem. In Japan werden die doch regelmäßig gesäubert. Da kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals mich geekelt hätte vor den Controllern. Aber ja, in Amerika und vielleicht England ist das mehr ein Problem.
Da kam spannend. Keiner zum Abwischen danach. Nee.
Spannend. Ja. Ich habe mir auch die ganzen anderen Sachen, ich habe Time Crisis 4 erst gekauft vor 2-3 Monaten. Das war, glaube ich, sogar ein PlayStation 4-Titel mit Move. Da fehlt mir genau dieses Plastikgestell, was du offensichtlich besitzt.
Das wäre jetzt halt echt geil, wenn das einfach kompatibel wäre jetzt mit einer normalen PlayStation oder so. Ja. Ja.
Mal sehen, wie es dahingehend weitergeht mit den Schießeisen in den Händen der SpielerInnen. Ich hatte auch Schießeisen in der Hand. Ich habe ganz viel Ark Raiders gespielt.
Oh,
du hast auch schon reingeguckt. Ark Raiders ist das Spiel der Stunde, jedenfalls meiner Meinung nach. Das ist ein Extraction-Shooter, der aktuell auf aktuellen Xboxen, PlayStation 5 und dem PC erhältlich ist. Und dort kann man entweder solo oder in Zweier- und oder Dreiergruppen antreten, um natürlich Ressourcen zu looten in einer großen 3D-Welt. Ist keine Open World, sondern so eine riesige Map. Schon wirklich, wirklich immer sehr, sehr große Map. Es gibt insgesamt 5 Karten jetzt zu Beginn des Spiels, die auch in verschiedenen Varianten sind. Da gibt es dann Jahreszeiten und manchmal blühen dann zum Beispiel gewisse Pflanzen, die man für bessere Heil-Items braucht. Und dann geht man da rein und lootet dann speziell die Sachen zum Beispiel.
Er hat so kleine Quests auch am Anfang zumindest. Ja. So loote 5-mal einen Mülleimer, versuche irgendwie ein bestimmtes Arc-Alloy, also ein bestimmtes Metall von so abgestürzten Drohnen zu erhaschen. Also man hat schon auch ein bisschen dieses casualige Reinkommen und es ist nicht so ein gleich so eine Riesenwucht wie bei Extraction-Shootern, dass du so gar nichts weißt. Das Spiel nimmt dich ganz gut an die Hand, finde ich, am Anfang.
Solange man diese Quests macht. Ja, Leute, die die Quests nicht ernst genug nehmen, machen ja auch gar keine Story-Progress und dann kann es schon schwer fallen, glaube ich, eigene Ziele sich zu setzen oder zu haben. Natürlich kann man einfach sagen, ich will immer irgendwen anders, einen anderen Spieler oder eine andere Spielerin abknallen. Das kann man sich als Ziel setzen. Man kann aber auch hingehen und einfach so low-profile hier ein bisschen was sammeln, ein bisschen Atmosphäre einsaugen und versuchen, irgendwie wieder rauszukommen. Diese Extraction-Geschichte orientiert sich natürlich an dem großen Spiel des Genres, das ist Escape from Tarkov, was ja jetzt schon mehrere Jahre sehr, sehr erfolgreich läuft, vor allen Dingen.
Was sogar schon ein eigenes Spoof-Game jetzt bekommen hat mit Duckhoff.
Ach ja, richtig, stimmt. Spoof-Game, ja. Das soll ja auch ganz gut
das sein. Da
muss eigentlich mal einer von uns reingucken. Das ist dann Top-Down- und Extraction-Shooter. Und dieses Looten ist natürlich super wichtig, aber vor allem, und da möchte ich eigentlich im Primären drauf eingehen, weil wir planen auch natürlich einen größeren Cast zu Ark Raiders, wenn wir es noch ein bisschen mehr gespielt haben, vielleicht schon kommende Woche. Und ist das Design. Ich finde diese Welt einfach unfassbar schön designt, professionell, mit Liebe zum Detail, so ein 80s-Vibe. Eigentlich musste ich nur das Logo sehen, was diese Farben des Regenbogens hat, diese 80s-Regenbogen, was man auch auf Turnschuhen und so viel gesehen hat, dieses Orange und Blau und ach, das sieht so cool aus. Und dann diese, alles, also wie die Welt aussieht, so semi-realistisch. Die benutzen die Unreal Engine 5, aber nicht im ruckeligen Sinne, sondern im wirklich cool optimierten Sinne.
Nicht im ruckeligen Sinne.
Das ist so ein toll gemachtes Videospiel, technisch gesehen schon. Und mir reicht es bis jetzt, einfach nur immer in die Welt zu starten mit einem Free-Loadout. Das ist auch noch so eine sehr zugängliche Alternative, die sie eingeführt haben, dass man halt sich ein Paket kaufen kann, wo man nichts für bezahlen muss in Ingame-Währung oder irgendwie. Man geht raus, kriegt eine Waffe in der Hand und darf halt einfach rumlaufen.
Ey, das ist die beste Idee. Das ist wirklich die beste Idee, weil man dann immer nicht so die Angst hat, irgendwas zu verlieren. Und man hat halt diesen Trade-off, dass man halt nicht ganz so viel Gepäck mitnehmen kann. Das finde ich total clever. Mhm. Und du halt nicht spezialisiert irgendwas machen kannst. Also Escape Spiele haben ja oft, oder Extraction haben ja oft das Ding so, ah, ich will nicht meine gute Waffe mitnehmen, weil dann verliere ich die jetzt. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, ja, ich gehe jetzt einfach mal solo da rein und ich will aber gar keine Waffe mitnehmen, dann gibst du dir halt random Loot und du kriegst dann so eine Standardausrüstung, aber dann bist du halt super schnell voll. Weil du, wenn du eben selber dir aussuchst, kannst du halt größere Rucksäcke sozusagen mitnehmen und hast dann da noch, auch noch so einen Spezialslot oder sogar mehrere, die du auf jeden Fall mit raus extracted, egal ob du stirbst oder nicht. Mhm. Ja, also solche Sachen sind da drin und die hast du bei diesem kostenlosen nicht. Aber wenn du halt einfach nur sagst, hey, ich möchte jetzt nur schnell diese Quest machen, keine Ahnung, ich muss irgendwo so eine Antenne reparieren, dann ist mir auch egal, ob ich dann abgeballert werde oder so. Das finde ich so eine clevere Geschichte. So einfach, aber gleich mehr Spaß bringend, weil du eben nicht so ultra hart bestraft wirst. Selbst Sebastian hätte Spaß an dem Spiel, glaube ich.
Ja, wir sind da auch bei der Diskussion. Ah, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie die heißen. Wie heißen denn diese die Metroidvanias, wenn die dann diese Progression haben, aber man immer wieder so ein bisschen stärker wird die ganze Zeit. Haben wir da ganz viel drüber geredet das ganze Jahr. Nicht bla bla bla, sondern Light.
Roguelikes.
Roguelites, genau, fiel mir jetzt einfach nicht ein. Es ist so auf die Art dann ein Roguelite, weil du hast ja dieses freie Pack, was dir diesen freien Rucksack gibt. Wenn du es damit schaffst, irgendwie rauszukommen aus dem Battlefield, kannst du das dann eintauschen in einen spezialisierten Rucksack. Und jeder spezialisierte Rucksack hat diesen Safe Inventory Spot. Das heißt, wenn du da dann mit reingehst, das zweite Mal, du kriegst den ja garantiert, diesen spezialisierten Rucksack, dann kannst du das erste, was du findest, in deinen Extra-Slot machen und hast auf jeden Fall was du mit nach Hause nimmst. Das heißt, jedes Mal, wenn du spielst, es gibt immer diesen garantierten Fallback, dass du irgendwas mit rausnimmst und stärker werden kannst oder was upgraden kannst. Das gibt einem so ein Gefühl von, irgendeine Form von Progress mache ich auf jeden Fall. Allein dadurch, dass ich spiele.
Ja.
Und dann ist die Welt halt noch so extrem bezaubernd. Und allein damit habe ich jetzt schon 15 Stunden verbracht. Und das Spiel kostet 40 Euro. Ich finde, allein das hat sich schon gelohnt. Also allen Leuten, die da draußen sagen, oh nee, das ist mir zu hardcore und alles. Das ist auch in diesem Spiel. Und es gibt wahnsinnige Mechaniken später. Und es gibt auf jeden Fall auch diese Angst, wenn man dann später reingeht und mal eine tolle Waffe mitnimmt. Also ich habe ein paar tolle Waffen, die habe ich einmal eingesetzt, nachdem ich sie gefunden hatte. Die liegen bei mir im Inventar, weil ich mich auch nicht traue und keinen Bock habe, die zu verlieren. Es ist aber egal. Ich hatte schon jetzt so viel Spaß mit diesem Spiel. Deutlich mehr Spaß als mit anderen, die auch viel Geld kosten. Also das ist so, so cool, einfach nur diese Welt zu genießen und vor allen Dingen solo zu spielen und dann Freunde zu machen. Weil aktuell ist es zumindest so, dass die Community... Vielleicht sind das alles so 30, 40-jährige People, die...
Ja, weil es 40 Euro kostet. Wäre es free to play, würdest du nur so Fortnite-Kiddies
sofort losballern. Das kann auch sein, dass der Preis eine Rolle spielt. Auf jeden Fall ist das Publikum, ich nenne es mal vertraut und ähnlich friedliebend, zumindest so 50-50, sodass man Voice-Chat vorausgesetzt auch Freunde machen kann und sagen kann, hey, schieß mich nicht ab, komm, wir ignorieren uns oder wir versuchen vielleicht sogar was zusammen. Sowieso ist das Spiel ja im elementarsten Sinne PvE, denn es gibt große, große Gegner in dieser Welt, das sind die Arks, das sind diese Drohnen, aber vor allen Dingen dann auch später große Roboter, die so spinnenförmig rumrennen, die wahnsinnig geil animiert sind, eine coole KI haben.
Und ja, wollte ich immer gerade sagen, die KI ist nämlich besonders cool an der Stelle, deswegen hake ich da jetzt kurz ein. Die haben denen einfach nur gesagt, ihr lernt selber laufen, habe ich in so einer Behind-the-Dings-Geschichte gesehen. Ja. Die haben das komplett runteroptimiert. Das Spiel ist gerade mal irgendwie 17 Gigabyte groß oder so, was ich total irre finde für so ein Spiel, weil halt viel aus der Engine kommt und die haben einfach gesagt, okay, hier, du bist das Modell, das ist dann so ein spinnenartiges Mechviech und lern einfach selber laufen. Und dann müssen wir das nicht programmieren. Das finde ich total clever, aber dadurch hat es halt auch sowas, die sind so ein bisschen organisch, gruselig organisch dadurch halt auch. Ja. Also so kann man KI halt auch gut einsetzen. Ne?
Ja, und die sind absolut krass. Also ich habe schon mal so eine Riesenspinne von Weitem mir angeguckt und dachte so, ich bin so ganz sicher in einem Busch und alles. Und auf einmal geht so eine andere Drohne, fliegt an mir vorbei, guckt sich um und geht in den Wachsamkeitsmodus und dann kommunizieren die Arcs untereinander und auf einmal fängt diese Spinne von gefühlt kilometerweit an, zu mir herzuspringen und türmt sich so über mir auf und ich renne dann in Gebäude, überlebe so gerade, aber das war absolut verrückt, einfach auch von der Spielszene her, weil die so dynamisch passiert ist. Also es kam mir gar nichts, also es sah aus wie in einem Hollywood-Thriller, aber es war nichts geskriptet daran. Das ist so geil.
Ja, und dieses mit den anderen Leuten auf einer Map sein, also es sind nicht alle Leute gleichzeitig auf einer Map, sondern es wird halt so, es sind ein paar, also du triffst jetzt auch nicht ständig Leute, aber dann hörst du ab und zu mal Schüsse und dann siehst du, oh, da sind irgendwie ein Trupp und dann hältst du dich erstmal so ein bisschen versteckt und guckst erstmal, wie reagieren die und dann kannst du eben auch mit Emotes oder so rufen. Es ist halt so ein Mikro-Nier. Also in der Nähe hörst du dich dann auch, wenn du möchtest. Ich habe das halt ausgemacht, aber es geht auch ohne ganz gut. Du hast halt dann per Emote, kannst du halt schreien, please don't shoot.
Close-Proximity-Chat heißt
das. Close-Proximity, genau. Und du kannst da sogar so Filter einstellen, dass du irgendwie anders klingst.
Stimmt, ja.
Und ich wurde aber auch schon oft einfach überballert, weil du kannst die PvP-Leute dann halt einfach auch looten. Also es kann sich schon auch lohnen, einfach auf PvP-Jagd zu gehen und den Leuten halt einfach ihr Loot abzunehmen. Also du kannst theoretisch auch einfach vor dem Extraction-Tunnel, das ist dann so eine Basis, wo dann so langsam erst so Türen aufgehen, macht riesen Lärm, weil dann lockst du halt damit auch andere an und andere, alle wissen Bescheid, da öffnet sich jetzt so ein Tor. Und ganz oft davor ist dann so, okay, da kommt jetzt irgendwie so eine Riesenspinne, lass uns bitte einfach uns in Frieden. Aber ist dann schon so ein bisschen scary, wenn du da alleine unterwegs bist und du triffst auf so einen Dreiertrupp, hast du halt keine Chance. So, da musst du halt einfach drauf hoffen, dass die gnädig sind. Und manchmal beleben die dich sogar wieder, das geht auch, aber...
Du kannst mit denen halt noch reden, wenn du gedauert bist, ja, was auch cool ist als Feature.
Und ich hatte halt so einen geilen Moment auch, ich habe mich irgendwie versteckt, hab das Tor gerufen alleine, hab mich dann in so einer Halle versteckt und dann kam so ein Riesen, so vier so riesige Drohnenviecher und dann sehe ich, dass zwei andere in das Tor reinrennen und dann musst du innen drin den Knopf drücken, dann geht der Aufzug so wieder zu, das sind dann so Tore, die hochgehen und ich war aber schon down, bin also nur noch robbend. Ich so, oh nein, die haben den Knopf schon gedrückt und bin dann so zu diesem Extraction-Punkt hingerobbt, hab's dann gerade noch so geschafft, auf die Rampe zu laufen, dachte, geil, ich hab's geschafft und in dem Moment geht aber die Rampe so hoch. Oh, und ich versuche noch so an der Rampe hoch und dahinter stehen zwei so Typen, die mich so angucken, so nach dem Motto, ich würde ja die Hand reichen, aber das Modell geht nicht, also es gibt keine Funktion dafür. Und dann schauen die mir so zu, wie ich diese Rampe hochrobb und natürlich rutsche ich dann so langsam die Rampe runter und bin elendig gestorben.
Filmreif.
Eine Sekunde früher losgerobbt und ich hätte es vielleicht gerade noch so geschafft.
Das ist absolut irre und wir werden da im Detail weiter noch drüber sprechen. Wie gesagt, es ist ein großer Cast noch, ein Review-Cast dazu geplant, den ihr dann hören könnt, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com/insatmoin oder steady.page/insatmoin. Ab einem 5-Euro-Scheinchen seid ihr dabei und könnt nicht nur die Folge hören, sondern nicht ganz 3000, aber schon jede Menge Folgen. Ich glaube, weißt du eigentlich, wie viele man bekommt? Das wäre so ein cooler Spruch, den man immer sagen könnte.
Ja, es sind auf jeden Fall über 3000. Also wir haben damals mit Folge 512 sind wir zu Insert Moin gewechselt und dann mit 500 irgendwas sind wir dann auf Patreon gestartet und die Folgen da davor sind nicht auf Patreon zu finden, aber ansonsten der Rest müsste da eigentlich
über sein. 3000 Folgen Videospielliebe könnt ihr haben für 5 Euro. Zumindest einen Monat lang dann halt, ne? Sehr schön. Dann kommen wir doch zu den News. Und wer hätte das gedacht?
Breaking.
GTA 6 ist verschoben auf den 19. November 2026. Die zweite große Verschiebung dieses Großprojekts. Und ich möchte das ein bisschen wert an das Ganze ein bisschen bedeutsamer erklären. Es ist, glaube ich, das am meisten erwartete Medienerzeugnis der Menschheitsgeschichte.
Ja,
ist es nicht?
Ja, ist halt so. Natürlich.
Also
neben Call of Duty. Ich glaube nicht, dass die Leute so auf einen Kinofilm warten wie auf GTA 6. Also weder der neue Gremlins-Film, der 2027 kommt, noch irgendeine neue
Was
Star Wars.
Was sagst du für Sachen, Call of Duty und Gremlins? Ja, wenn wir, also es ist nichts. Nichts kommt an GTA 6 ran. Und deswegen wird dieses Spiel wahrscheinlich auch egal, ob das jetzt, das ist größer als ein Konsolen-Launch inzwischen.
Ja.
So sehe ich das.
Ja, ist ja natürlich, klar. Das war GTA 5 ja aber auch schon.
Ja. Ja.
Doch. Das war damals auch schon das teuerste und überhaupt.
Aber ich glaube, GTA 6 wird wieder so ein Ding, Wenn es noch irgendwie physikalisch verkauft werden würde, exklusiv, dann würden sich da, dann würden Städte einen Feiertag machen und die Leute würden sich schlangenweise irgendwie kilometerweit vor den Elektronikketten aufstellen. Das ja. war, welches war das denn, wo ich das gemacht habe? Ich war mal in so einer langen Schlange, das war, glaube ich, GTA 4. Ja, geil. Das mit Nico Bellic, da habe ich auch die Special Edition hier rumstehen. Genau, das muss das gewesen sein. Und das war auch, die, also 500 Meter war die Schlange lang. Mhm. War natürlich auch in der Großstadt.
Ich habe mich, ja. hab mich nur mal fürs iPad angestellt, weil ich zufälligerweise, ich wollte gar kein iPad, aber ich war an dem Tag, wo es released wurde, in New York. Ich wollte
Kopfhörer kaufen und stand in der kilometerlangen
iPad. Ich wollte gar nichts davon, aber dann stand ich halt an dem Tag, sind wir dann da durch den Meatpack District gelaufen und dann war da eine Schlange und die war nicht so lang wie die am in Manhattan. Und wir so, ja komm, also dann schauen wir uns das jetzt mal an. Und dann haben wir uns da angestellt. Natürlich bin ich dann mit dem iPad rausgelaufen. Das geht da natürlich auch nicht anders. Also das erste Mal und das letzte Mal, dass ich mich in so eine Schlange gestellt habe.
Weißt du noch, welches iPad es war?
Ja, das allererste. Das allererste. War der Launch vom allerersten iPad. Ja.
Das, mit dem man nichts mehr machen kann, außer Homebrew drauf zu machen, um alte Spiele drauf zu packen. Ich habe so eins davon.
Der Akku ist auch so
im Eimer, ja. Das geht nur noch am Kabel. Oh Gott, und das ist das alte Lightning-Gedödel.
Ja, da habe ich Brettspiele auf dem Flug heim auf dem iPad gespielt, das weiß ich noch. Da gab es dann die ersten Brettspiel-Adaptionen. Small
weißt
World.
Weißt du noch, was dein Lieblings-iPad-Spiel war? iPad-Gaming war ja so 3 Jahre riesengroß, so Plants vs. Zombies-Zeit. Das haben viele da auch drauf gespielt.
Ja, Plants vs. Zombies auf jeden Fall. Dann habe ich, wie gesagt, ein paar Brettspiel-Adaptionen gespielt und das Lieblingsspiel meiner Kids war dieses Murmelspiel. Das war richtig cool. Kennst du dieses Holzspielzeug, wo man 2 so Rädchen
ja.
hat?
Ja,
na klar. Und das konnte man mit dem iPad natürlich super cool machen. Ich meine, die Kids waren super jung damals. Sie waren 4, 5 oder so. Und dann konnte man halt einfach so also das iPad so kippen und drehen, wie mit diesen Knöpfen, aber und damit halt eine Kugel durch dieses Labyrinth fahren. Und dann gab es halt aber so eine Version, wo dann so Laserschranken waren und Buttons, die man mit der Kugel aktivieren musste und so. Das war richtig geil.
Manu, warum ist das wieder weggegangen? Ich fand das auch so geil. Und ich sehe ja jetzt auch bei gewissen Fastfood-Ketten diese Tische mit eingebautem, ist ja fast schon wie so eine Arcade, ne? Also ist ja auch Vorbild Amerika. Ach, das sind 1000 Ideen in meinem Kopf gleichzeitig, aber ich will nur über diesen Tisch reden und eigentlich über iPads, die man halt vor sich auf den Tisch gelegt hat, um dann so brettspielmäßig kleine Spielchen zu machen. Das hat so gut funktioniert und war eine Zeit lang so relevant, aber es macht ja jetzt keiner mehr mit seinem iPad. Niemand benutzt das iPad mehr zum Spielen, habe ich das Gefühl.
Nö, es ist eher so ein mobiles Zeichenbrett geworden, gell? Und Notizblock. Ja. Weiß auch
schade.
Nicht. Und die sind ja richtig leicht auch inzwischen. Also ich benutze das iPad Pro tatsächlich hin und wieder mal, um beim Brettspielen, um die Regeln da drauf zu haben und hin und her zu scrollen und so, weil manchmal wir dann die englische Regel irgendwie uns runterladen und holen, weil in der deutschen irgendwie offensichtlich ein Fehler drin ist oder solche Geschichten. Oder für manche Spiele haben dann auch Brettspiele haben dann auch eine iPad-Unterstützung. Dass darauf dann halt zum Beispiel die Story vorgelesen wird mit einem Sprecher, mit einer Sprecherin, mit Musik untermalte, solche Geschichten. Also wenn du so storyartige Spiele hast, so Escape Rooms oder so, machen das ganz gerne. Und ich habe tatsächlich eine Brettspielkonsole. Aber die ist, da ist das iPad dann quasi ein Display, wo du dann auch die Ergebnisse drauf siehst. Also dann so ein Boss-Battler, wo du das dann so hinstellst und dann hast du halt quasi da eine Verbindung von diesem Brettspiel hin zum iPad, wo dann die Ergebnisse angezeigt werden, wie viel Schaden der Gegner hat und solche Geschichten. Also es gibt, da gerade im Brettspielbereich gibt es ja schon so ein paar Sachen. Jetzt ganz aktuell gibt es auch eins, das heißt Boss-Battle QR. Boss Fighter QR, Boss Battle, irgendwie so. Und von Pegasus. Und da scannst du quasi die Karten, die haben so einen QR-Code und die hältst du dann quasi über die Kamera vom iPad oder vom iPhone, um dann eben zu sagen, ich spiele jetzt diese Karte und dann hältst du die einfach so hin und der QR-Code wird gescannt und dann wird es ausgeführt. Und der Boss ist dann halt auch auf diesem Display. Also da gibt es schon noch Verbindungen auf jeden Fall, aber nicht mehr so, was du meinst, so wo man direkt auf dem Display irgendwie toucht. Ja.
Sehr, sehr schade. Naja, ihr könnt uns gerne mal auf dem Discord schreiben, im Feedback-Kanal vielleicht zu dieser Episode, wenn ihr auf dem iPad noch spielt und wenn ja, was? Das würde mich sehr interessieren. Wir haben gerade über Rockstar gesprochen. Die sagen natürlich, hey, guckt euch an, wenn die Leute ihre Spiele nicht verschieben und da der Polish nicht rankommt, das ist zu deren Verderben gewesen. So sagt in der offiziellen Mitteilung. Ich finde auch geil, wie sie diesen Tweet oder X-Post angefangen haben mit Hi everyone. So, sie reden einfach ganz casual zu jedem auf der Welt. Hi everyone.
Ja, das interessiert halt wirklich jeden. Ich meine, das wird selbst auf der Tagesschau wird das wahrscheinlich erwähnt werden.
Es gibt auch negative News. Du hast was mitgebracht. Entlassungen bei Rockstar?
Genau, die haben jetzt 30, 40 Leute so um den Dreh rum entlassen, was jetzt ja nichts Ungewöhnliches für Spielefirmen, auch wenn es dann Richtung Release geht, braucht man halt weniger Leute, da ist es relativ üblich, hire and fire, dass dann auch Leute gegen Ende des Projekts irgendwie entlassen werden, wenn es dann halt in Anführungszeichen nur noch ums Polish geht und so und man nicht mehr groß Sachen machen muss. Bisschen brisanter wird es aber, dass jetzt Rockstar beschuldigt wird, Angestellte entlassen zu haben, die sich im Kontext einer Gewerkschaftsgründung da irgendwie wohl aktiv gezeigt haben. Das sagt die eine Seite, die sagt, ja, das soll verhindern, dass da eine Gewerkschaft gegründet wird, was ja wirklich auch leider sehr häufig passiert. Nicht nur in den USA, nicht nur in UK, sondern eben halt auch in Deutschland teilweise. In Hamburg gab es auch Studios, wo das auch vorgeworfen wurde. Bevor da eine Gewerkschaft gegründet wird, entlässt man die Leute, die sich da aktiv zeigen. Mhm. Und GTA oder Rockstar verteidigt sich oder Take-Two verteidigt sich und sagt, nee, das sind Leute, die vertrauliche Informationen weitergegeben haben oder wollten oder damit in Kontext stehen mit irgendwelchen Leaks. Also das ist jetzt Aussage gegen Aussage, dass es dafür wohl begründete Entlassungen gab, die nichts mit der Gewerkschaft zu tun haben und die Union sagt halt, ja, aber die haben sich da irgendwie engagiert. Also irgendwo weiß man nicht, wo die Wahrheit jetzt dazwischen liegt. Vielleicht sind einige vielleicht wirklich in Leaks verbunden gewesen.
Weil genau. 40 Leute entlassen wurden, die essentiell für die Fertigstellung von GTA 6
das
gewesen
sind. Das glaube ich jetzt weniger. Nee, das glaube ich tatsächlich weniger, dass das da jetzt in konkret Zusammenhang steht. Aber ja, das sind gerade die Meldungen, die rumgehen. Mhm.
Sowas ist immer doof. Weil, also bei dem GTA 6 verschoben, um darauf nochmal zurückzukommen, wurde auch gesagt, dass es, das könnte jetzt natürlich PR sein, dass es dem Unternehmen diesmal extrem wichtig ist, dass es halt keinen Crunch gibt bei der Entwicklung. Und man
ist ja auch richtig auf so.
Die Mitarbeiter. Genau, das ist richtig und hoffen wir mal, dass es so auch stimmt. Also da zeigt sich der Konzern eigentlich positiv. Und aber wenn man dann sowas hört, dann denkt man sich, hey, da hat sich ja gar nichts bewegt.
Ja, aber ich meine, es ist halt, also laut Bloomberg waren die Leute, die jetzt entlassen worden sind in UK und in Kanada, alle auch in einer privaten Gewerkschafts-Chat-Gruppe auf Discord. Ja. Aber das heißt ja noch erstmal nichts Konkretes, dass die irgendwie, also, aber es ist natürlich ein Indiz dafür, dass sie da entweder Gewerkschaftsmitglieder waren oder versucht haben, das bei Rockstar zu gründen, klar. Und gegenüber Bloomberg hat Take-Two jetzt aber gesagt, hey, die Leute, die wir gekündigt haben, ich zitiere mal, Zitat, letzte Woche haben wir Maßnahmen gegen eine kleine Anzahl von Personen ergriffen, die in einem öffentlichen Forum vertrauliche Informationen verbreitet und diskutiert haben, was einen Verstoß gegen unsere Unternehmensrichtlinien darstellt. Die stand in keinerlei Zusammenhang mit dem Recht einer Gewerkschaft beizutreten, um gewerkschaftliche Aktivitäten auszuüben. Wenn die natürlich da was gegen die in die Hand haben, klar, dann haben die natürlich da auch Argument zu sagen, hey, guck mal, du hast das und das geleakt. In dem Moment, wo du jetzt eine Gewerkschaft gründen willst, können wir das natürlich verwenden, um die Person loszuwerden, bevor sie das gründet. Wahrscheinlich ist es beides. Ja? Wahrscheinlich haben die was geleakt oder haben da was gesagt, was gegen sie verwendet werden kann. Und dass die jetzt aber auch dann eben eine Gewerkschaft gründen wollen, ist dann natürlich in Anführungszeichen für Take-Two oder für Rockstar natürlich dann ganz praktisch. Dass das nicht auch noch passiert.
Ich kann mir vorstellen, dass das Dussels waren. Die haben bestimmt auf dem Discord dann einfach angefangen so zu reden, das kann so bei uns nicht weitergehen, dass so und so und so ist. Wir sollten vielleicht eine Gewerkschaft gründen, so nach dem Motto. Das ist einfach so, vielleicht haben sie nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber sie haben zumindest über Probleme wahrscheinlich nachgedacht und die irgendwie versucht zu arbeiten. Und das auf einem Discord zu machen, ist wahrscheinlich nicht so das Coolste. Dann fällt es denen auf die Füße. Ist nur Spekulation meinerseits, aber das könnte ich mir gut vorstellen, das wäre ein sehr, sehr menschliches, normales Verhalten. Naja. Normales Verhalten haben wir auch noch in den News von Nintendo. Die versuchen ja aktuell die Monsterfang-Patente allenthalben an sich zu reißen und zu sagen, wir sind sowieso die Erfinder von allem. Da kommen sie jetzt vielleicht doch nicht mit durch. Das wurde ihnen nämlich erstmal wieder weggenommen und jetzt wird das Ganze nochmal neu aufgerollt. Und dieser Rechtsstreit, der ja hauptsächlich sich mit Pocket Pairs Pal World auseinandersetzt, ich weiß immer noch nicht, ja doch, man ist ja schon eigentlich, hast du irgendwie eine Seite, auf der du bist, wo du sagst, ich will nicht, dass die das Patent kriegen oder doch, dass
sie das kriegen werden? Nee, also ich bin da auf zwei verschiedenen Seiten, weil einerseits finde ich, ist eben das, was Pal World Company, wie heißen die? Pocket Games Fray. Nee, die Palworld, so. Leute. Die, nee, nicht Gamesray, wie heißen die denn? Pocket Pair, Entschuldigung, ja. Was die gemacht haben im Design, finde ich, ist schon sehr offensichtlich geklaut, im Sinne von sehr, sehr, sehr stark inspiriert, dass teilweise ja sogar die Modelle irgendwie, Richtig. Die da drunter lagen, fast Wireframe genau waren. Das finde ich, wäre Nintendos absolutes Recht, da dagegen zu klagen. Was ich dann aber halt Schwachsinn finde, dass sie das gar nicht eingeklagt haben, sondern dieses bescheuerte Monster, beschwörbare Charaktere, die gegeneinander kämpfen. Dass das als Patentgrund ist, dass die Game-Mechanik zu nah ist. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall bei Palworld. Weil das haben Digimon und Co. auch schon vor Pokémon gehabt. Deswegen fand ich das halt einen richtigen Drecksmove von Nintendo, daraufhin das Patent anzumelden und daraufhin zu klagen. Und ich wäre auf Nintendos Seite, wenn es ums Design gegangen wäre. Weil das ist halt ihre IP und das ist halt sehr nah dran. Und das haben sie aber nicht gemacht, weil sie da vielleicht sich weniger Chancen ausgerechnet haben als mit diesem Patent. Und da bin ich dagegen voll auf der anderen Seite, weil Charaktere, die gegeneinander kämpfen, zu beschwören, als Patent anzumelden, geht halt gar nicht, weil das ist so eine allgemein gehaltene Formulierung von einer Gameplay-Mechanik. Da kannst du ja genauso gut in Double Jump irgendwie patentieren und das darf ja überhaupt nicht einreißen. Deswegen bin ich sehr happy, dass die Anwälte das nicht durchgehen lassen anscheinend oder die Richter.
Da wird immer die mangelnde Originalität des Patents angezweifelt, weil es halt jede Menge andere Spiele gibt, die genau das Gleiche machen, wo es auch keinen Anspruch irgendwie von Nintendo in der Vergangenheit gegeben hätte. Weil sowas ist ja auch immer wichtig. Wenn du sowas anmeldest, kannst du es halt nachträglich immer sehr, sehr schwer machen. Wenn der Drops eigentlich schon jahrelang, jahrzehntelang gelutscht ist, dann ist sowas eigentlich allgemein gut. Deswegen sind Patente immer so früh wichtig anzumelden, während du sie dir erdenkst. Was wir schon an Patenten weggeworfen haben, hier bei Insert Moin, mit unseren Ideen, einfach rausgeblasen in die Welt, in die Bubble. Ja, wir könnten Patentmillionäre sein, Manu.
Ja, genau. Wie wär's, wir melden ein Patent an, ein Podcast, der täglich erscheint über Spiele.
Das erscheint ja nicht mehr täglich.
Ja, eben, du wolltest es ja nicht. Jetzt ist unser Patent weg, weil wir nicht mehr täglich sind. Wegen dir bin ich kein Multimilliardär.
Ah ja, sowieso. Bei Square Enix gibt es auch weniger Multimillionäre, die haben Leute entlassen. Wir sind bei den Headlines. Das will ich noch kurz allen da draußen mit auf den Weg geben. Dort werden wahrscheinlich jetzt demnächst eine größere Zahl an Leuten hier im westlichen Markt entlassen. Aus der PR, auch teilweise aus der Entwicklung, aus mehreren Offices von Square Enix. Es ist im London Office wird von 140 Layoffs geredet, Entlassungen, und wahrscheinlich wird die Zahl noch deutlich wachsen, wenn es dann den ganzen Markt dort betrifft. Mal sehen, wie hoch die Zahl wird, aber eigentlich ist es traurig, auf die Zahl zu starren, weil jeder einzelne dieser Layoffs hat's doof getroffen.
Dann haben wir noch eine Headline. Das PS Portal, was dieses mobile Ding ist, was nur zu Hause funktioniert hat. Wenn man in der Nähe einer PS5 ist, konnte man da quasi seine PS5-Spiele drauf streamen. Sieht aus wie ein Controller von DualShock, der auseinandergestretched ist mit dem Display. Und das Ding wäre ja eigentlich total geil, das auch mobil unterwegs mitzunehmen. Und ich habe immer gesagt, warum kann man denn darin nicht einfach Cloud Gaming drauf starten? Weil PlayStation bietet das ja an, Cloud Gaming. Das ist ja sogar in diesen Abo-Paketen mit drin. Und jetzt endlich nach einem Jahr in der Beta ist es offiziell, du kannst jetzt die PlayStation Portal auch außerhalb deines Hauses nutzen, wenn du eben eine gute Internetverbindung hast, also nicht in Deutschland. Ich war gestern wieder im Zug, ich konnte nichts auf dem Laptop machen, weil das WLAN einfach so beschissen ist.
Da warst du ja auch vor allen Dingen unterwegs, das ist eh dann kein WLAN, was dafür gedacht ist.
Nee, und dann hast du dein Mobile-Netz und das bricht ja in Tunnels dann auch ständig ab, also das ist Katastrophe.
Da kannst du
auch Aber in Japan würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren, da ist es da wahrscheinlich auch dafür gedacht. Naja, die haben ja auf jeden Fall, also alle Länder haben besseres Mobilfunknetz als wir.
Generell alle Länder. Ja.
Ist ja so. Und dann kannst du die Space Portal auch als Cloud-Gaming nutzen und nicht, dass ich es jetzt groß nutzen würde wollen, weil, wie gesagt, Gründe habe ich ja gerade genannt, aber dass es jetzt endlich quasi frei ist, dieses Gerät, finde ich schon erwähnenswert auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch sehr gut. Ich finde es nach wie vor aber schade, dass man generell nichts, also in dem PlayStation Portal ist ja Hardware drin, die auch Dinge machen kann. Aber man kann mit dem Gerät halt ohne Internet oder ohne Verbindung mit der PS5 nichts machen. Das finde ich nach wie vor so schade. Weil eigentlich ist es ein sexy Design, oder vielleicht nicht ein sexy Design, aber ein sexy Accessoire. Mir gefällt es ganz gut, liegt gut in der Hand. Und es ist eigentlich halt nutzlos ohne den großen Bruder. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade. Wer weiß, ob das noch so weitergeht und ob Sony nicht halt auch mit einer richtigen portablen Konsole startet, die nicht nur Cloud Gaming macht. Das wird eine richtig entscheidende große Frage sein, wie der mobile Markt sich da weiterentwickelt im Bereich Handhelds, auch wenn das für mich wieder kein Handheld ist. Handheld ist, wir hatten es gerade im Discord, ein 3DS, ein DS, ein GBA, das sind alles Handhelds, aber ein Steam Deck ist kein Handheld. PS Portal ist kein Handheld und auch die Switch. Die Switch Lite ist gerade so ein Handheld. Das sag ich und das ist allgemein gültig.
Ja, genau. Handheld ist alles, was ich in der Hand halte.
Ja, aber es ist kein, wie nennt man, es ist kein Portable dann oder was? Doch, alles, was du mitnehmen kannst, ist Portable. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Das ist nichts, was man so mitnimmt wie das andere.
Finde ich sehr Korinthen-Kackerei.
Nein, ist es nicht.
Handheld zu nennen. Das eine ist ein Handschmeichler, wie es ihr so schön genannt habt, in dem, übrigens, nochmal dickes Lob an eure wunderbaren Handheld- und Gameboy-Folgen. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein. Attila hat so viel Arbeit da auch reingesteckt in die Recherche und in die Vorbereitung. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Hat mich sehr gut unterhalten, diese Folgen.
Genau, da, hört einfach die. Da
und, die wir, und die Musik, die du reingeschnitten hast, die war auch super immer.
Jetzt kommt auch gleich Musik, nämlich die von unserem Abspann hier vom Brunch. Wir können noch einen Ausblick geben. Nächste Woche kommt, die Sachen, die hier stehen, die kann ich sagen, ne?
Ja, natürlich.
Ja, dann kommt Recreation. Micha und Kuro haben darüber gesprochen.
Das ist ein Indie-Burnout, was tatsächlich sehr spannend ist. Genau.
Und ich spreche mit der Ex-Bohne Denzel über Ark Raiders. So wird es sein.
Genau, und wir gucken mal, wir haben noch nicht ganz genau wann, wie, wo, aber natürlich werden wir was zu Anno 117 Pax Romana machen. Spiele ich schon. Freue ich mich sehr drauf, da auch die finale Version dann zu besprechen. Und in Arbeit sind Hyrule Warriors, was jetzt gerade rauskam. Da redet Micha mit unserem guten Freund und Kollegen Kevin. Und ich bin auch noch dran, mit Gloria The Outer Worlds 2 zu planen. Das ist natürlich ein Spiel, auf was ich mich das ganze Jahr schon gefreut habe, aber ich noch nicht so richtig Zeit gefunden habe, da so richtig tief einzutauchen, weil es halt doch ein etwas größeres RPG ist. Aber Outer Worlds 2 wurde auch gewünscht im Discord, deswegen an der Stelle auch nochmal. Ja, ist schon fest terminiert, dass wir darüber reden, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit.
So ist es. Tschüssikowski.
Super.